Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 13. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 13. Wir lesen ab Vers 14. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte: mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Da sagte Elisa zu ihm: Hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel: Spanne den Bogen. Da spannte er ihn, und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte: Öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte: Schieß. Und er schoss. Da sagte er: Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er: Nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel: Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte: Zu schlagen war 5 oder 6 Mal, dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal schlagen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, voller Ehrfurcht und tiefer Demut erscheinen wir vor deinem Angesicht. Und wir bitten dich, hör unser Flehen. Sei uns gnädig, dass du uns jetzt lehrst, deine Wege zu wandeln, ein Leben zu führen, das dir gefällt und das du segnest. Dazu schenke uns jetzt, Herr, deine Hilfe, deinen Geist, deine Gnade, wenn wir auf dein unfehlbares Wort hören. Wir danken dir, dass du uns hilfst. In dem Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Lektion, die du heute Abend aus Gottes Wort lernst, ist enorm wichtig. Und wenn du wirklich zu Herzen nimmst, was hier steht, dann kann das dein Leben grundlegend verändern. Denn lass mich dir sagen, wenige beherzigen wirklich, was man hier lernt. Wir wollen uns im Grunde nur 2 Dinge heute Abend anschauen. Nämlich erstens wollen wir diesen Text verstehen. Und zweitens wollen wir dann verstehen, was wir daraus für uns persönlich lernen können. Also erstens, lasst uns versuchen, diesen Text zu verstehen. Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Der große Prophet Gottes Elisa, wohl schon weit über 80 Jahre, dieser Mann, wir sehen es hier, hat treu gedient bis zum Tod. Er hat Großes vollbracht für seinen Gott. Dieser Mann hat zahlreiche gewaltige Wunder erlebt. Zur Erinnerung, er durfte sehen, wie Naaman, dieser Hauptmann, von dieser tödlichen Krankheit geheilt wurde. Und, du erinnerst dich sicher, wie ein verstorbener Junge von den Toten auferweckt wurde. Elisa erlebte große, große Wunder. Hier nun, auf seinem Sterbebett, geschieht kein Wunder für ihn persönlich. Er wird krank und er stirbt. Nein, Gottes Wunder sind nicht beliebig verfügbar. Der Herr tut nicht immer Wunder. Der Herr entscheidet, wer krank wird, und er entscheidet, wer, wann und wie stirbt. Und darunter muss sich jeder Mensch beugen. Wir lernen hier, dass selbst treue, gläubige, sehr geistliche Menschen, inspirierte Propheten Gottes, krank werden und sterben, ohne geheilt zu werden. Und manch einer mag da die Frage stellen: Warum wird Elisa eigentlich nicht wie sein Meister Elia von einem feurigen Wagen zum Himmel abgeholt? Warum muss jetzt Elisa an einer Krankheit leiden und sterben? Warum wird ihm nicht die gleiche Ehre zuteil? Nun, das erinnert mich an ein Wort, das Christus spricht in Matthäus Kapitel 20, Vers 15, wo er sagt: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Der Herr hat das Recht, mit seinen Knechten zu tun, was er will, und niemand hat Anspruch auf irgendetwas. Mit anderen Worten, was geht es dich an? Der Herr ist es, der darüber entscheidet. Mich erinnert das auch an Johannes Kapitel 21, wo der Herr Jesus Christus mit dem Petrus darüber spricht, wie Petrus sterben wird und mit welchem Tod er den Herrn verherrlichen wird, nämlich mit einem Märtyrertod. Und was interessiert den Petrus an dieser Stelle? Johannes, der dort, was wird mit dem passieren? Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ja, was geht es dich an? Der eine stirbt durch eine Krankheit, der andere ist ein Märtyrer, der andere stirbt durch einen Unfall, wie auch immer. Was geht es dich an? Hat der Herr nicht das Recht zu tun, mit den Seinen zu tun und zu lassen, was ihm gefällt? Ja, das hat er sehr wohl. Elisa stirbt durch eine schwere Krankheit. Und das Wunderbare ist, wir sehen diesen alten Propheten auch am Ende seiner Tage, wie er dem Herrn noch treu dient. Ja, wie er selbst auf seinem Sterbebett noch zum Segen dient für andere. Wie er noch in seiner letzten Stunde Gottes Wort treu weitergibt, im hohen, hohen Alter, nachdem er schon so viel geleistet hat. Glückselig bist du, wenn der Herr dich so findet, im hohen Alter. Ja, selbst auf deinem Sterbebett, noch als treuer Diener Gottes. Vielleicht sagst du, du bist krank, vielleicht alt, oder schwach, du kannst ja kaum noch irgendwie ein Zeugnis sein für den Herrn. Nun, Elisa, selbst auf seinem Sterbebett, in den letzten Stunden seines Lebens, dient noch in diesem Zustand und ist ein treuer Diener, bis er abberufen wird, bis zur letzten Sekunde. Möge der Herr dir schenken, dass das auch in deinem Leben der Fall sein wird. Wem dient denn Elisa hier? Nun, er bekommt hohen Besuch. Ab Vers 14, und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb, und Joasch. Der König von Israel kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Joasch ist der amtierende König über Israel, er kommt zu Elisa, um ihn zu beweinen, auf seinem Angesicht, das heißt, über dem Angesicht Elisas, das heißt, er liegt zu Bett, er liegt in seinem Sterbebett und der König beugt sich über ihn. Und das ist erstaunlich, was wir hier lesen, denn wir wissen, wer Joasch war. Wenn wir mal ein paar Verse zurückblicken, lest mal mit mir Vers 11. Und er, das ist Joasch, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte darin. Das heißt, Joasch war keiner, der den Herrn wirklich fürchtete. Er war jemand, der weiter diesen Götzendienst fortführte. Aber warum ist er jetzt so traurig über das Sterben des Elisas? Warum kommt er und weint so verzweifelt? Nun, nochmal Vers 14, er sagt, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Er spricht hier übrigens dieselben Worte, die Elisa einst sprach, als Elia zum Himmel auffuhr. Aber warum sagt Joasch das? Nun, ganz einfach. Die Lage für Israel war sehr, sehr kritisch. Die Aramäer bedrängten das Land heftig. Ja, sie hatten schon das ganze östliche Gebiet jenseits des Jordans erobert. Ruben und Gad und Manasse und Baschan. Der ganze Osten des Landes war erobert. Die Situation war im höchsten Maße kritisch. Der König Joasch muss damit rechnen, dass Aram Israel nun besiegen wird, dass er gefangen genommen wird und getötet wird. Der König ist darum in größter Not, in größter Verzweiflung, denn das Land ist in der schlimmsten Bedrängnis. Ja, und wer hat denn in der Vergangenheit jetzt immer dem Volk beigestanden, damit es nicht zur Vernichtung kommt? Also in den letzten Jahrzehnten war das Elisa, der sich einsetzte für die Rettung. Erinnert euch, also Israel wollte Krieg gegen Moab führen und sie kamen fast in der Wüste um. Elisa war da plötzlich, ein Wort des Herrn zu sprechen, so dass die Moabiter besiegt wurden. Israel wird von Aram bedroht, aber Elisa war es, der die Geheimkriegspläne der Aramäer weitergab durch eine Offenbarung Gottes. Als die Aramäer angriffen, wurden sie mit Blindheit geschlagen und wieder nach Hause geschickt und ein unsichtbares Heer von feurigen Wagen lagerte sich um Elisa herum. Als Samaria, die Hauptstadt Israels, belagert wurde, wurden die Aramäer, nach einem Wort des Elisa, vertrieben durch großen Lärm. Joasch kennt natürlich diese Geschichten und darum sagt er zu Recht: mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Wagen und sein Gespann waren die stärksten Kriegswaffen Israels. Mit anderen Worten, Elisa, ohne dich sind wir verloren. Du bist die mächtigste Waffe, die wir haben. Die Aramäer stehen kurz davor, uns zu besiegen. Und jetzt in diesem Moment gerade willst du sterben? Verstehst du, warum der König weint? Es ist ein herber Verlust. Die Lage ist zum Verzweifeln. Wenn du, der Mann Gottes, der stets für den Sieg gesorgt hat, weg bist, dann sind wir machtlos. Du warst die treibende Kraft Israels. Es ist sehr, sehr traurig, wenn gottlose Menschen erst dann auf die Idee kommt, zu weinen und Gott zu suchen, wenn die Not da ist. Wenn sie vor dem Untergang stehen und sonst fragen sie nicht nach ihm. Dieser König hier fürchtet sich vor der Zukunft, jetzt da der Mann Gottes, der Prophet des Königreiches starb. Wir können sagen, wie so ein rebellischer Sohn, der seinen Vater nie ehrte. Aber wenn der Vater dann auf dem Todesbett liegt, fängt er plötzlich an zu weinen, weil er sich plötzlich bewusst wird, was er verliert und was er alles seinem Vater zu verdanken hat. Bedauerlich, bedauerlich, wenn man es so spät erst versteht. Tränen der Verzweiflung laufen über Joaschs Angesicht herab. Er jammert, was sollen wir ohne dich tun? Elisa ist auf dem Todesbett aber bereit, immer noch diesem Menschen, diesem Gottlosen zu dienen. Der Prophet lehrt jetzt dem König, wie er siegen kann. Er tut dies anhand einer prophetischen Zeichenhandlung. Vers 15. Da sagte Elisa zu ihm: Hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel: Spanne den Bogen. Da spannte er ihn. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Also, Elisa sagt, hole Bogen und Pfeile, spanne den Bogen, er legt seine Hände auf die Hände des Königs. Hier repräsentiert Elisa natürlich den Herrn selbst. Er legt seine Hände auf die Hände des Königs, die Lektion ist klar. Mit der Hilfe des Herrn, Joasch, vermagst du zu siegen. Nicht in deiner Kraft, aber durch den Beistand Gottes. Vers 17, und er sagte, öffne das Fenster nach Osten, und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß, und er schoss. Er soll aus den Fenster schießen in Richtung Osten. Denn wie gesagt, die Aramäer hatten östlich vom Jordan schon die ganzen Gebiete erobert. Das heißt, hier muss der Feind geschlagen und besiegt werden. So viel zum Thema Himmelsrichtung. Aber was bedeuten jetzt diese Pfeilschüsse? Vers 17. Und Elisa sagte, schieß, und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Also Elisa erklärt hier seine prophetische Zeichenhandlung. Er lehrt ihn durch die Unterstützung des Herrn, vermag Joasch, Pfeile der Rettung vom Herrn zu schießen, ein Pfeil der Rettung gegen Aram. Der Herr sagt ihm also, diesem König, er sagt ihm Rettung zu. Er gibt ihm eine Verheißung. Der Herr wird sein Volk retten vor den Aramäern. Wenn Joasch das jetzt hört, dann müsste das sein Herz erfüllen mit Freude und Dankbarkeit. Der Herr wird uns retten. Er sendet uns Rettung. Durch den Herrn vermag ich, Aram bei Afek zu besiegen. Und zwar bis zur Vernichtung zu schlagen. Bei Afek, bei dieser Ortschaft müsste es ihm in den Ohren klingeln, denn hier schenkte der Herr bereits einmal einen unfassbar gewaltigen Sieg gegen die Aramäer. In 1. Könige Kapitel 20 lesen wir, dass die Truppen Israel zusammenkamen und da heißt es, sie waren wie zwei kleine Herden Ziegen. So viele waren sie. Die Aramäer aber füllten das Land. Und da heißt es, und da trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr. Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr ist ein Gott der Berge, aber ein Gott der Täler ist er nicht. Darum will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie lagerten einander gegenüber 7 Tage lang und es geschah am 7. Tag, da kam es zum Kampf und die Söhne Israel schlugen die Aramäer 100.000 Mann zu Fuß an einem Tag. Also in Afek, da wusste Joasch als König natürlich, dass der Herr bereits ein gewaltiges Wunder gewirkt hat gegen Aram. Israel war ein kleines Häuflein und sie besiegten ein gewaltiges Heer zu Fuß. Was für eine Botschaft bekommt Joasch hier? Ein Wunder der Rettung soll ihm geschenkt werden. Ein gewaltiger Sieg. Und es ist nicht bloß ein Sieg wie damals in Afek, sondern noch ein größerer Sieg, denn es heißt hier, du wirst Aram besiegen bis zur Vernichtung. Das heißt, du wirst kämpfen, bis sie gänzlich besiegt sind, völlig. Keine Bedrohung in Zukunft mehr darstellen. Kannst du dir vorstellen, wie wunderbar diese Botschaft geklungen haben muss, wenn du Jahrzehnte, so lange Zeit bedrängt wurdest von einem gefährlichen Feind, er regelmäßig in dein Land eingedrungen ist, Leute zu kidnappen, dich bedrängt hat all die Jahre und du Schlachten geführt hast und immer wieder gelitten hast unter diese Angreifer, unter diese Feinde. Und jetzt wird dir die Verheißung gegeben, du kannst sie schlagen bis zur völligen Vernichtung, ein für alle Mal besiegen. Das ist, was es bedeutet, Joasch. Du schießt einen Pfeil. Dieser Pfeil bedeutet Rettung vom Herrn, Rettung gegen Aram. Soweit so gut. Und nun sagt Elisa, Vers 18, dann sagte er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Elisa sagt also, nimm die Pfeile. Das heißt, die übrigen Pfeile, die noch im Köcher waren. Und diese schlage auf die Erde. Das ist nicht ganz ideal übersetzt, das meint vielmehr, nimm die Pfeile und triff auf die Erde hin. Das heißt, die Pfeile sollen in den Erdboden einschlagen. Mit anderen Worten, nimm die übrigen Pfeile im Köcher und schieße sie aus dem Fenster in den Erdboden. Denn so wie der Erdboden geschlagen wird durch die Pfeile, so wird Aram geschlagen werden zur Vernichtung. Nimm also die Pfeile und schieße. Es geht darum, die Aramäer bis zur völligen Vernichtung zu schlagen. Was macht jetzt der König Joasch? Er schlug dreimal und hielt inne. Also er schoss einen Pfeil, noch einen, und noch einen, insgesamt drei, und dann pausiert er. Er hielt inne. Er hört einfach auf. Er stellt seine Tätigkeit ein. Was? Also hatte Elisa nicht gerade gesagt, nimm die Pfeile und schieß? Und es geht darum, die Aramäer bis zur völligen Vernichtung zu schlagen. Und Joasch nimmt die Hälfte der Pfeile wohl, die noch im Köcher sind, und schießt die. Die übrigen, die lässt er links liegen. Etwa bei der Hälfte hört er auf. Das heißt, er führt den eigentlichen Auftrag nicht zu Ende. Denn Elisa sagte, nimm die Pfeile und schieße sie. Und offenkundig tat er es nicht. Er schoss nur einige davon ab. Überleg dir das. Also der Herr gibt dir dieses unfassbare Versprechen, dass er Rettung schenken wird. Dass Joasch die Übermacht der Aramäer besiegen wird. Und zwar bis zur völligen Vernichtung. Der Herr wird dir Sieg über Sieg schenken, bis sie gänzlich vernichtet sind. Und man möchte meinen, Joaschs Herz wird nun von dieser Botschaft ergriffen. Und er sagt, ja, mit der Hilfe des Herrn vermag ich das zu tun. Und er schießt und er schießt, bis sie endgültig vernichtet sind. Man möchte meinen, er wird nun voller Eifer sein, im Glauben die Pfeile der Rettung des Herrn ergreifen, und zwar alle, und sie abschießen, bis keiner mehr übrig ist. Aber nein, er hört einfach nach drei Schüssen auf. Du musst verstehen, Elisa hat es ihm ja gelehrt, jeder Pfeil symbolisiert die Rettung des Herrn. Und Elisa sagt, nimm die Pfeile und schieße sie. Und er ergreift einfach nur drei davon, statt alle. Das ist alles. Irgendwie scheint es, dass sein Verlangen nach der Rettung des Herrn, sein Glaube daran, nicht allzu groß sein mag. Sonst würde er alle Pfeile ergreifen und keinen liegen lassen. Er versteht, dass jeder Pfeil die Rettung des Herrn symbolisiert. Wie töricht handelt er. Und so ist auch Elisas Reaktion darauf, Vers 19. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal. Dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen, jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal schlagen. Elisa, der Mann Gottes wird zornig über ihn. Der Prophet ist alles andere als erfreut. Er ist enttäuscht, verärgert darüber, dass der König nicht handelt, gemäß dieser großen Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Jeder Fall bedeutet Rettung vom Herrn. Joasch nimmt nur 3. Elisa ist zornig über diesen Unglauben. Elisa wird hier explizit wieder der Mann Gottes genannt. Ein Titel, der immer verwendet wird, wenn er offiziell als Stellvertreter Gottes handelt. Mit anderen Worten, der Herr selbst wird hier zornig. Die Anweisung des Herrn lautete nicht, nimm dir ein paar Pfeile und schieße sie. Schieße die Pfeile bis zur völligen Vernichtung. Und er hört einfach auf. Mit der Hälfte ist er zufrieden. Er lässt die Pfeile, die die Rettung des Herrn symbolisieren, einfach links liegen. Joasch reagierte auf die Verheißung Gottes, auf die gewaltige frohe Botschaft der Rettung, halbherzig. Der Herr verspricht ihn, ihn zu unterstützen, ihn zu führen, ihn zu stärken, ihm Rettung zu senden, bis zur völligen Vernichtung. Aber dieses Wort der Rettung hat sein Herz nicht völlig ergriffen. Es ist ein Mangel an Glauben. Und wisst ihr, das ist typisch für Israel all die Tage. Gott hatte ihnen seit jeher verheißen, dass kein Feind gegen sie bestehen wird. Wenn sie doch nur mit dem Herrn wandeln und von ganzem Herzen für ihn leben. Aber nie hat Israel diese Verheißung gänzlich ergriffen. Es heißt tatsächlich in Hebräer Kapitel 11, Vers 34, da lesen wir ja von diesen Glaubenshelden und von den wunderbaren Glaubensbeispielen im Alten Testament. Und da heißt es über die Männer im Alten Testament, dass dort solche waren, die aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden und der fremden Heere zurücktrieben. Wie funktioniert das? Allein durch den Glauben an den Herrn. Joasch hatte diesen Glauben nicht wirklich. Er schoss nur dreimal. Und so sollte er nur dreimal einen Sieg haben. So lesen wir das dann auch später in 2. Könige 13, Vers 25. Da entriss Joasch, der Sohn des Joahas, der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hasaels, die Städte wieder, die dieser aus der Hand seines Vaters Joahas im Krieg genommen hatte. Dreimal schlug ihn Joasch und brachte die Städte Israels wieder zurück. Nur drei Siege, aber nicht die völlige Vernichtung, die er hätte haben können. Mangelnder Glaube, mangelnder Gehorsam, mangelndes Vertrauen auf die Verheißung Gottes, mangelnder Eifer für die Sache des Herrn, mangelnde Wertschätzung gegenüber der Rettung, die Gott verspricht. Und jetzt denkt daran, dass diese Bücher 1. und 2. Könige aufgeschrieben wurden für die Juden, die sich im babylonischen Exil befanden. Denn sie haben nicht den Feind völlig besiegt, sondern sie wurden von dem Feind völlig besiegt, aufgrund ihres Unglaubens. Wenn sie doch nur den Herrn vertraut hätten, wenn sie doch nur seine Verheißungen gänzlich ergriffen hätten, anstatt seine Verheißungen der Rettung links liegen zu lassen, so auch Joasch, der größte Sieg verheißen, doch diese Verheißung wird nicht völlig im Glauben ergriffen. Völliger Sieg verheißen, aber nicht völlig im Glauben ergriffen. Was für ein Trauerspiel, was für ein Jammer. Nur nachdem wir jetzt diesen Bibeltext verstanden haben, lasst uns zweitens dazu kommen, zu verstehen, was dieser Text jetzt mit dir persönlich zu tun hat. So fassen wir noch einmal zusammen, was wir gelernt haben. Der Prophet Elisa hat Joasch Gottes Wort gegeben, nämlich ein Wort der Rettung. Wenn Joasch nun im Glauben danach gehandelt hätte, hätte er völligen Sieg gehabt. Joasch reagiert aber halbherzig auf diese Botschaft der Rettung und lässt die Rettung Gottes im Grunde zur Hälfte links liegen und hatte darum nur ein paar Siege, anstatt den Feind wirklich zu vernichten. Die Frage, die sich hier jetzt unmittelbar stellt, nachdem wir diesen Text verstanden haben, ist folgende. Ja, was ist eigentlich mit dir? Also bist du ein Drei-Pfeile-Mensch oder ein Sechs-Pfeile-Mensch? Im Glauben an Gott machst du ganze Sache oder nur halbe? Ja, du musst sogar verstehen, dass Gott dir noch ein viel größeres Wort der Rettung gegeben hat, als Joasch es vernommen hat. Die frohe Botschaft an dich ist, dass Gott Rettung und Sieg verspricht durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat nicht bloß einen Pfeil zur Rettung geschossen, er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, der Retter. Und dieser Sohn verspricht dir tatsächlich völligen Sieg. Völligen Sieg über deine Sündenschuld, über den Satan, sein gesamtes Heer, über die Welt, die er beherrscht und sogar über den Tod und über die Hölle. Eine größere, herrlichere Siegesbotschaft kann ein Mensch nicht empfangen. Was Joasch hört, ist im Gegensatz dazu null und nichtig. Er verspricht dir völligen, vollkommenen Sieg, völliges Heil. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Auf das Wunder der Rettung, der Gnade Gottes? Halbherzig? In Bezug auf das Versprechen des Christus? Lässt du die Rettung links liegen? Unser Gott hat uns klare Anweisungen gegeben, so wie der Elisa den Joasch klare Anweisungen gegeben hat. Unmissverständlich. Joasch wird gesagt, nimm den Bogen, nimm die Pfeile, öffne das Fenster, schieß nach Osten, schieß die Pfeile bis zur völligen Vernichtung. Nun, dir wird gesagt, tue Buße. Kehre um von deinem gottlosen Leben in der Sünde. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Lasse dich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Rufe seinen Namen an und werde hinzugefügt zum Leib Jesu Christi, seiner Gemeinde, wo du lernen sollst, alles zu halten, was er geboten hat. Und manch einer wagt es doch tatsächlich und schießt einen Pfeil ab. Und vielleicht noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten und dann hält man inne. Man geht nicht den Schritt zur Taufe und zur Gliedschaft der Gemeinde. Warum? Warum um alles in der Welt? Warum hältst du inne? Warum stoppst du? Hier hat der Herr dir klare Anweisungen gegeben. Hast du nicht verstanden, wie groß diese Rettung ist, die er dir verspricht? Wie groß das Heil ist, das er dir zugesagt hat? Verstehst du nicht, worum es geht? Um die völlige Erlösung in Jesus Christus. Warum ergreifst du nicht diese Verheißung von ganzem Herzen? Warum bist du halbherzig? Warum wartest du? Warum hältst du inne? Warum pausierst du? Warum gehst du nicht den ganzen Weg? Halbe Sachen machen mit Gott? Nun, nimm dich in Acht, dass sein Zorn nicht entbrenne. Wie wir es hier lesen bei dem Propheten Elisa. Ergreife die Verheißung des ewigen Lebens. Ringe, durch die enge Pforte einzugehen. Was ist los mit dir? Hast du nicht begriffen, worum es geht? Welch völlige Rettung dir angeboten wird? Warum gibst du dich nicht völlig diesem Herrn hin? Er verspricht dir Leben, ewiges Leben. Und du gehst ein paar Schritte und dann hörst du auf der Hälfte des Weges. Warum? Warum? Unsere Gemeinde tatsächlich, und das ist nicht mal eine Übertreibung, könnte doppelt so groß sein, wenn all die Menschen über die Jahre geblieben wären, die mal vorbeigeschaut haben. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hier tatsächlich im Ort wohnt, nicht weit weg, der dann ein gottloses Leben führte, aber durch Gottes Wort überführt wurde und sich nach seinen eigenen Aussagen bekehrte und Schluss machte mit so manchen Sünden. Er studierte dann Gottes Wort eifrig und verstand auch sehr viel. Er kam bei unseren ersten Gottesdiensten für eine gewisse Zeit. Er wollte getauft werden, aber er ging diesen Weg einfach nicht zu Ende. Er hat einen Pfeil abgeschossen, einen zweiten, vielleicht auch einen dritten. In seinem Leben mag sich einiges gebessert haben. Er hat einige Siege sozusagen erleben dürfen. Er wurde zum Beispiel befreit von Gewalttätigkeit und anderen schlimmen Umständen in seinem Leben. Ja, aber der Krieg war nicht gewonnen. Nun, er kam einfach nicht mehr wieder. Wir haben ihn geschrieben, wir haben versucht, ihn zu erreichen. Und wisst ihr was? Solche Geschichten kann ich mehrere erzählen. Menschen, die einfach nicht ganze Sache machen mit Gott, die halbherzig sind und irgendwann einfach der Gemeinde den Rücken zukehren, weil sie niemals völlig dem Herrn sich überliefern. Gottes große Gnade so wenig ergreifen und so viel links liegen lassen. Was für ein Trauerspiel, was für ein Elend. Ergreife das Versprechen Gottes völlig. Die völlige Erlösung, ergreife sie völlig. Sei kein Narr wie Joasch, denn die völlige Rettung einfach entgeht, weil er nicht völlig mit ganzem Herzen dabei ist. Nun, aber auch manche von euch, die ihr euch Christen nennt, sind vielleicht 3 Pfeile statt 6 Pfeile Christen. Zum Beispiel in Bezug auf den Kampf gegen die Sünde. Du kämpfst gegen dein Fleisch, ja, aber halbherzig. Du hast so viele Verheißungen in der Heiligen Schrift, dass der Herr dir beistehen will gegen die Versuchungen und gegen die Sünden. So viele. In Kolosser Kapitel 3 lesen wir, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht und Unreinheit und Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht und Götzendienst, und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Alles. Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Was für eine herrliche Verheißung des Sieges. Das Evangelium ist uns nicht nur gegeben, damit wir dann einst in den Himmel kommen, sondern damit wir jetzt schon auf Erden kämpfen und die Sünde überwinden durch Gottes Kraft. Die Sünde abtöten, die bösen Handlungen ablegen, ganzlich erneuert werden. Die Heilige Schrift gibt uns das Versprechen, dass der Herr selbst seine Hände auf die unseren legt So wie Elisa seine Hände auf die Hände Joas legte und den Bogen schoss, so verspricht der Herr, uns beizustehen mit seiner Kraft und seinem Geist, Sünde zu überwinden. Und der Herr Jesus legt seine Hände auf deine Hände und er lehrt dich zu kämpfen gegen die Sünde und all die Versuchungen. Aber du kämpfst halbherzig. So große, so herrliche Versprechen von Heiligung und Erneuerung und Veränderung. Aber du ergreifst dieses göttliche Wort der Rettung vor der Sünde nicht. Du bist ein Dreifeil-Christ in dieser Hinsicht. Manche schießen hier und dort ein wenig. Ja, sie kämpfen schon, aber nie völlig, nie mit ganzer Hingabe. Und darum erleben sie auch nicht völligen Sieg über manche Sünden. Stattdessen halten sie inne. Sie sagen dann mit der Zeit, ich bin halt schnell gereizt, das ist mein Temperament, ich kann nichts dagegen tun. Du findest dich ab damit? Du findest dich ab damit, dass du immer wieder überwunden wirst? Einer sagt, ich bin halt kein fröhlicher Mensch. Du entschuldigst also dein ständiges Nörgeln und schlecht gelaunt sein und unzufrieden sein und lässt dich von der Sünde überwinden und glaubst, du könntest keinen Sieg haben, du könntest kein fröhlicher Christ sein, wirklich? Oder sie sagen, ich bin halt nicht stark im Glauben und entschuldigen darum ihr ständiges Überfordertsein mit allem. Man findet sich ab damit, dass man nicht den völligen Sieg hat. Ja, man kämpft schon gegen die Sünde. Hier ein Pfeil, dort ein Pfeil, aber halt 3 statt 5 oder 6. Vertraust du denn nicht auf Gottes Versprechen, dass er dir beistehen will, wirklich den Feind zu bezwingen? Wirklich zu überwinden? Wo ist dein Eifer? Wo ist dein Glaube? Dein Vertrauen darauf, dass der Herr mit dir ist? Hast du aufgehört zu schießen? Hast du aufgehört, im Glauben zu kämpfen, bis die Sünde überwunden ist? Und manche sind auch 3 Pfeile Christen statt 6 Pfeile Christen in Bezug auf den Kampf um das Reich Gottes im Allgemeinen. Denn du musst wissen, es herrscht Krieg. Wir befinden uns im Feindesgebiet. Es geht darum, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, und zwar mit völliger Hingabe. Es heißt im Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wie der von Joasch, sondern gegen die Gewalten und gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Bist du tatsächlich ein Kämpfer für den Herrn, der Heldentaten vollbringt, im Vertrauen darauf, dass Gott dich stärkt und dir beiseite steht? Manche 3 Pfeile Christen sind einfach nur die Hälfte von dem, was sie sein könnten in Bezug auf ihre Nützlichkeit für die Gemeinde. Sie sind zufrieden damit, sich hier und dort etwas einzubringen. Sie sind einfach halbherzig, ohne Eifer, ohne vollen Einsatz. Man kann nicht über sie sagen, dass sie sich gar nicht einbringen. Nein, sehr wohl, da gibt es 3 Schüsse. Aber man kann nicht von Ganzhingabe reden. Bei anderen Dingen, da merkst du, sind sie Feuer und Flamme, wenn du mit ihnen über ihr Hobby redest oder über ihre Lieblingsaktivität. Dafür brennen sie. Davon können sie nicht genug bekommen. Sie investieren sich. Sie können die ganze Nacht aufbleiben, wenn es darum geht. Pure Begeisterung und Leidenschaft. Aber bei der Sache des Herrn, wenn es darum geht, für seinen Namen, für sein Volk, für seine Gemeinde, für seine Ehre zu kämpfen und zu arbeiten. Nein, da machen sie so wenig wie nötig. Also sie machen schon was, 3 Pfeile. Aber nicht 6. Man kann nicht von Elan, Passion oder großen Tatendrang reden. Ist es nicht eine Schande, eine wahre Schande, wenn wir darüber nachdenken? Der Herr gibt uns völligen Sieg, völlige Erlösung und Rettung, aber wir setzen uns nicht völlig ein für diesen Herrn. Überleg einmal, was Joasch im Endeffekt entgangen ist. Nur 3-mal gesiegt, statt die Feinde völlig zu vernichten. Wie viele Verluste, glaubst du, hast du eigentlich deswegen, weil du den Herrn nie mit ganzem Herzen dienst? Wie gering ist deine Nützlichkeit für die Gemeinde? Wie sehr könntest du wohl die Gemeinde erbauen und eine Ermutigung und Stärkung sein für deine Geschwister? Was könnte der Herr wohl durch dich tun? Stell dir mal vor. Oder für die Verlorenen, die du nur halbherzig zu gewinnen suchst, wo du dich schämst für das Evangelium und es nicht aussprichst. Was könnte der Herr wohl mit dir tun, wenn du nicht 3 Pfeile, sondern 6 abschießen würdest? Weil du mit ganzer Hingabe für ihn lebst. Denk mal an, wenn du verheiratet bist, an Ehepartner und deine Kinder vielleicht.
Was könnte der Herr vielleicht durch dich tun, wenn du mal mit ganzem Herzen leben würdest für ihn? Und ja, gerade deine Kinder. Wenn die sehen, dass du als Vater, als Mutter halbherzig lebst, was glaubst du wohl, was die Folge sein wird? Warum sollten sie auf die Idee kommen, auch mit ganzem Herzen Gott nachzufolgen? Du lässt doch auch alles schleifen, was geistlich ist. Die Kinder haben nie ganze Hingabe gesehen. Und so musst du später sehen, wie deine Kinder nicht mit ganzer Hingabe für den Herrn leben. Siehst du, erkennst du nicht die großen Verluste, die du erleben musst, all das Versagen, all die Niederlagen, wenn du nicht ganze Sache machst mit dem Herrn. Was für ein Trauerspiel. Ein halbherziges Gebetsleben und Bibelstudium. Halbherziges Geben. Halbherziges Zeugnis geben. Halbherziges Leben. Was für ein Trauerspiel. Ich hoffe, diese Botschaft heute Abend kommt bei dir an, dass du kein Drei-Pfeile-Mensch bist, sondern ganze Sache machst. Die meisten erwarten sehr wenig von Gott, bitten wenig, empfangen wenig, sind zufrieden mit wenig, wachsen wenig, erreichen wenig, haben nur wenig Kraft, nur wenig Freude, nur wenig Frieden, nur wenig Gewissheit und Freimut und Eifer, nur wenig Frucht in ihrem Leben. Ganz einfach aus diesem Grund, weil sie sich nicht gänzlich, völlig dem Herrn hingeben. In Christus sind dir die herrlichsten Verheißungen gegeben. Verheißungen des völligen Sieges. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 1, so viele Verheißungen Gottes es auch gibt. Zähl sie alle auf. In Christus ist dir das Ja und durch ihn auch das Amen dazu gegeben. In Christus die herrlichste Rettung, der herrlichste Sieg, Kraft, Stärke, Überwindung. Vertraust du ihm? Lebst du ganz für ihn? Oder hörst du einfach bei der Hälfte auf? Nun lasst mich schließen mit den bekannten Worten aus 2. Chronik, Kapitel 16, diese Worte, die ich immer und immer wieder euch verlese. Und da heißt es, die Augen des Herrn. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Möge der Herr uns dieses ungeteilte Herz schenken, zu seiner Ehre. Amen.
Dann lass uns noch einmal aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort heute wieder gesprochen wurde und dass es zu uns spricht, zu jedem Einzelnen von uns und dass es ins Herz dringt und dass es nicht kraftlos ist. Und dass es Großes bewirkt. Und wir beten, dass das so sein möge an uns, Herr. Herr, wir beten noch einmal für all die, die einfach nicht die entscheidenden Schritte gehen, die vielleicht sagen, sie sind Christen, die vielleicht sagen, sie wurden bekehrt, aber sie lassen sich nicht taufen. Sie werden nicht Teil der Gemeinde. Sie zögern und zagern seit Monaten oder Jahren oder vielleicht noch länger. Herr, wir können keine Hoffnung haben, dass diese Menschen wirklich gerettet sind, wenn sie die entscheidenden Schritte nicht tun, die du geboten hast. Und so bitten wir, dass du dafür sorgst, dass sie diese Schritte gehen. Dass du heute gesprochen hast zu ihren Herzen. Und wenn du es vielleicht schon oft getan hast, auch in unserer Mitte, dass es jetzt sitzen möge, Herr. Dass sie sich wirklich erkennen und sich hinterfragen und endlich ganze Sache machen mit dir, Herr. Damit nicht am Ende sich vielleicht herausstellt, dass sie deswegen nicht ganze Sache gemacht haben, weil sie gar nicht deine Kinder waren. Weil dein Zorn noch brennt gegen sie, wegen ihrer Halbherzigkeit. Und wir beten auch für uns alle, Herr, denn du weißt, dass, Herr, dass wahrscheinlich niemand von uns dir wirklich von ganzem Herzen dient und wirklich ganz für dich lebt. Sondern wie oft sind wir matt und erschöpft und lenken uns lieber mit irgendwas ab, wo wir nicht nachdenken müssen, wo wir uns berieseln lassen können, was auch immer, Herr. Wir beten, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns heute, ja, dass du heute nicht vergeblich zu uns gesprochen hast, sondern dass wir es uns zu Herzen nehmen und dass wir wirklich von ganzem Herzen für dich leben. Dass wir endlich so nützlich werden, wie wir sein können, mit deiner Gnade. Dass wir endlich ein Zeugnis sind für dich, durch unser ganzes Leben. Dass wir endlich dein Evangelium weitersagen. Dass wir endlich unseren Kindern ein Vorbild sind, wie wir es sein sollten. Dass wir endlich dein Wort lesen und zu dir beten und das Gute tun und gegen die Sünde kämpfen, wie es sich gehört, Herr. Und dann lass uns erleben, dass wir tatsächlich den vollkommenen Sieg haben in dir. Dass du keine leeren Worte sprichst, sondern dass tatsächlich alle Verheißungen in Jesus Christus Ja und Amen sind und dass wir überwinden können und dass wir den Sieg davontragen können und dass wir das Stehen behalten können durch deine Gnade. Herr, du weißt, wie viel wir noch Mangel haben. Du weißt, wie wenig wir oft dienen und wo wir mehr tun könnten. Und wir beten, dass du dieses Wort jetzt gebrauchst, Herr, damit wir dich darüber preisen dürfen, dass du etwas veränderst. Dass wir nicht irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten zurückschauen und sagen, es hat sich nichts getan, sondern dass wir wirklich dich preisen dürfen, dass du dein Werk hast, in dem sich Menschen ganz bekehren und sich taufen lassen und Teil der Gemeinde werden und in dem wir alle ganz für dich leben und arbeiten für dich und dienen und dich verkündigen. Und dann lass uns erleben, wie du großen Segen schenkst, Herr, wie wir kein Zorn Gottes erleben, keine Züchtigung erleben, sondern wie wir erleben, dass du tatsächlich Wachstum schenkst, dass du tatsächlich Großes bewirkst, dass wir Frieden haben und Freude in dir und du große Ehre hast und große Dankbarkeit für dein Werk an uns. Herr, tu es bitte, um deines Namens willen. Amen.